Hi und herzlich willkommen zum Stilcast, dem Biedekheimer Kufenklatsch. Mein Name ist Chris und bei mir am Mikrofon begrüßen darf ich den Gregor Rüstige. Hi, schön, dass du da bist.
Hi, Chris.
Bei uns geht's heute um eine der vier besten Mannschaften der DEL2, um Geld, um bunte blinkende Lichter in Stadien und um Tinte auf Verträgen. Es wird da großartig. Aber lass uns ganz am Anfang starten, Gregor. Platz 5 in der Hauptrunde und dann Playoffs. Ziemlich weit gekommen. Was da passiert?
Zaubert mir auch jetzt noch ein Lächeln ins Gesicht. Wir haben eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Bin sehr stolz auf das, was wir da fabriziert haben und geschafft haben. War so natürlich nicht erwartbar. Vor allem nicht, wenn man den Start anschaut. Mit ersten 8 Spielen 2 Punkte. Und dann ist es gut geworden. Und so weit, dass wir es ins Halbfinale gepackt haben.
Ich mag dir was vorlesen. Du kennst mich, ich bin immer mal wieder da und ich habe dann die Eishockey-News da und dann stehen da so lustige Sachen drin und dann denke ich mir, ach, da muss man mal was vorlesen. Immerhin sind es die Profis, die da schreiben. Erste DL2-Saison nach dem direkten Wiederaufstieg für die Steelers. Echte Herausforderung. Gewisser Stamm ist geblieben, klar. Dafür neue Kontingentspieler. Im besten Fall werden eben diese Kontingentspieler echte Leistungsträger. Im schlimmsten Fall wird das gehobene Alter der defensiven Leistungsträger Pavel Dronja, Tim Schüle und Sören Sturm zu einem Problem? Ist die Qualität in den hinteren Reihen zu gering und schwächelt das Goalie-Duo Olafur Schmidt und Florian nicht? Prognose? Abstiegskandidat. Jetzt hast du gerade gesagt, wir waren im Halbfinale. Wie ist das passiert? Das geht so ein bisschen auseinander.
Wenn man die ersten 8 Spiele anschaut, haben sie recht gehabt in der Eishockey News.
Was war dann anders?
Ja, ich glaube, die Jungs haben einfach ein bisschen gebraucht, um sich wieder ans Tempo zu gewöhnen. Die Jungs, die wir mitgenommen hatten aus der Oberliga. Und dann dauert es einfach auch kurz, bis die Jungs, die neu kommen, sich eingewöhnt haben und dass die Jungs dann zueinander finden und die Mannschaft zueinander findet. Und das hat gebraucht. Und es hat dann funktioniert. Und dann haben wir auch ein bisschen Glück gehabt mit der Verpflichtung von Cole. Waren ja die 8 Spiele, die ominösen. Und danach haben wir, glaube ich, es war dann 6-1 zu Hause gegen Weiden, wo er direkt 2 Tore gemacht hat irgendwie und 2 vorbereitet, weiß nicht mehr genau, vielleicht auch anders, aber ja, und so haben wir dann das Feld, sage ich mal, von hinten aufgerollt. Ich glaube, es war auch ganz wichtig, dass wir einfach intern ruhig geblieben sind. Wir haben ja auch nicht wahnsinnig schlecht gespielt in den ersten 8 Spielen, sondern war ja ganz oft, dass wir mit einem Tor verloren haben und die Statistiken, die wir ausgewertet haben nach den Spielen, sahen eigentlich auch nicht schlecht aus für uns, deswegen sind wir einfach ruhig geblieben, wir haben Gespräche geführt und mit den Trainern natürlich viel, aber auch mit der Mannschaft und das war alles positiv.
Gab es da zu dem Zeitpunkt schon irgendwie Gedanken, vielleicht doch ein neuer Trainer oder wir müssen irgendwie anders nochmal nachverpflichten? Also ja klar, Dosti ersetzen, ja, aber war da auch so ein bisschen, oh nein, wir müssen doch vielleicht schon vorher irgendwie eine weitere Lizenz ziehen oder so. Gab es da Gespräche in diese Richtung oder war das wirklich nur, die Zahlen sagen, wir dürfen vertrauen, die Zahlen sagen, es passt alles noch so weit?
Nicht nur die Zahlen, auch das Gefühl, was wir hatten. Wenn das jetzt noch 6 Spiele so weitergegangen wäre, wäre das anders ausgegangen. Aber so war das eigentlich für uns kein Thema. Und wir haben da auch nicht groß drüber nachgedacht, ehrlicherweise. Es kam dann immer mal wieder, kommt der dann was, kriegen wir auch mit oder wird es dann geschrieben oder gefordert im VIP-Raum oder so. Aber das haben wir eigentlich gekonnt ignoriert und das hat uns ja dann auch recht gegeben, der Erfolg.
Also schön Ruhe bewahrt.
Ja, war der Schlüssel, denke ich.
Ich glaube, ich brauche dich nicht fragen, ob das tatsächlich der Gedanke war, dass wir dann gemütlich bis zum Halbfinale kommen. Aber ab wann hast du dir gedacht, boah, cool, das sind nicht nur Playoffs, sondern das sind auch die Chancen, dass man in den Playoffs ein bisschen weiterkommt?
Ich habe aufgehört, mir irgendwie Sachen auszurechnen vor den Spielen, wenn ich in die Arena komme oder wenn wir auswärts spielen, so, oh, heute bin ich gut aufgestanden, heute gewinnen wir, die Jungs sind gut drauf. Ich habe das eigentlich komplett abgelegt, weil es einfach Das stimmt nicht. Es hat nie gestimmt, wenn du irgendwie beim ersten Jahr oder im zweiten Jahr, ja, heute gewinnen wir, heute ist gut, Jungs haben super trainiert, also haben wir direkt verloren. Ich habe das einfach komplett abgelegt und ich werde auch oft gefragt, was ich tippe. Ich tippe auch nie, ich mache mir auch gar keinen Kopf. Aber tatsächlich entwickle ich natürlich dann irgendwann ein Gefühl für die Mannschaft und für die Liga. Du kriegst dann schon ein Gefühl, dass du weißt, okay, du bist ganz gut oder da sind die Schwächen von dem Gegner und wenn eigentlich alles ganz glatt läuft, dann sieht es gut aus. Ja, so, ich sag auch so, ich muss vorsichtig sein, weil ich sag sowas auch nicht im Office oder so oder im Aufsichtsrat, sondern dann eigentlich auch nur zu mir so. Im Januar, Februar wusste ich schon eigentlich, dass wir ganz gut unterwegs sind, dass wir einen guten Job machen und dass wir auch weit kommen können in den Playoffs, ehrlicherweise. Sensationell eigentlich. Die Jungs haben einen super Job gemacht.
Ich glaube, wir können an der Stelle gleich noch auf den Playoff-Booster eingehen. Aber bevor wir das tun, zum Thema Superjob der Jungs, Butter bei die Fische. Was war das interne Saisonziel?
Internes Saisonziel war genau wie das nach außen, nichts mit dem Abstieg zu tun haben und zu gucken, dass wir jedes Spiel so gut wie möglich performen und so weit wie möglich kommen, egal wie weit es dann nachher ist.
Ihr seid Sportler und dann ist so ein Wischiwaschi-Ziel das tatsächlich interne wie externe Ziel? Was ist mit irgendwie Platz 10 oder Platz 8? Hat man da nicht irgendwas in diese Richtung?
Nee, das ist ja auch kein Ziel, das du dir setzt irgendwie intern, weil du gehst rein und sagst, du bist Sportler und willst jedes Spiel gewinnen. Und dann ist auch nicht das Platz 8 das Ziel intern, sondern dann sagst du, du willst das Ding gewinnen, ey. Ja, also du willst ja gucken, bist ja nicht da zum Verlieren. Ja, und deswegen finde ich, das ist gar nicht so ein Wischiwaschi-Ziel, sondern wir wollen nichts mit Abstieg zu tun haben. That's it. Und gucken, dass wir jedes Spiel gewinnen.
Jetzt haben die Jungs am Ende sehr viele Spiele gewonnen. Die haben Gas gegeben, die haben ordentlich was geliefert, die haben ordentlich abgeliefert und ihr habt den Playoff-Booster ausgerufen. Kam ordentlich Kohle zusammen, irgendwie 27.000, 28.000 Euro meine ich. Was wurde mit diesem Geld gemacht? Wie lief das? Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert da damit?
Na, im Endeffekt ist es wie die Jahre vorher auch. Wir bieten was an, dass die Leute kaufen können, mehr oder weniger. Ja, ist wie eine Werbeleistung im Endeffekt. Mehr oder weniger, wenn man Leistung verkauft, Tassen, je nachdem. Und ja, das Geld ist natürlich bei uns in den Etat geflossen und damit finanzieren wir mit die Prämien der Jungs, so wie wir es auch gesagt haben.
Cool. Kann man da irgendwie oder darf man irgendwie eine Zahl sagen, was da dann am Ende als Prämie rausgekommen ist, was die sich erspielt haben oder verdient haben oder ging das in den Urlaub rein, den sie am Ende gemacht haben? Oder?
Was die dann damit machen, das weiß ich nicht. Musst du die Jungs fragen.
Es hätte ja sein können, dass ihr das irgendwie als Sachleistung dann rausgibt und sagt,
ach so, nein.
Kriegt ihr alle einen Flug von uns oder so.
Ah, nein, nein. Also die kriegen das ganz normal, wie jeder Mitarbeiter als Prämie. Das geht dann auf dem Lohnzettel aufs Konto und dann können die Jungs was sie wollen damit. Ja, also die Höhe, das, was da nachher zusammengekommen ist, natürlich nur ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was da nachher ausgezahlt wird.
Ja. Darf man sagen, was da ausgezahlt wurde?
Ja, nee. Das, wenn ich schon sage, es ist nur ein Bruchteil, dann weißt du ja schon, wenn das 27.000 waren, roundabout, damit kommst du nicht weit. Also weiß ja jeder selber, wenn irgendwie jeder...
Wäre ein Taui brutto pro Spieler, so grob. Aber ich für euch Zuhörer, ihr seht nicht, wie Gregor gerade guckt, aber er sieht so aus, als ob man mit 1.000 Euro bei den Spielern niemanden hinterm Ofen vorholt. Man scheint da wohl mehr zu brauchen. Das klingt fair. Wie kann man sich das vorstellen? Wir müssen ja keine Zahlen sagen, aber ist das eher so von einem durchschnittlichen Spieler ein Monatsgehalt oder 10 Monatsgehälter oder...
Ja, ich kann da eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, aber was ich sagen kann ist, wir können ja jetzt irgendwie, wenn du die Jungs ja auch irgendwie motivieren willst, dann kannst du auch nicht sagen, okay, es kriegt jetzt jeder irgendwie...
Eine Tafel Schokolade.
Genau, ja, so... Du musst ja irgendwie schon auch ein bisschen Anreiz setzen. Die Frage ist immer, wo ist der Anreiz und für wen ist der Anreiz wie hoch? Okay. Weil der eine verdient natürlich viel mehr als irgendein anderen Spieler und dann muss es ja auch irgendwie fair sein und irgendwie soll ja auch die Mannschaft irgendwo profitieren und ja, und über die Saison gibt eigentlich jeder, der irgendwie 50 Spiele gemacht hat, hat eine andere Rolle oder generell, egal ob du 50 Spiele gemacht hast oder nicht, hat ja jeder eine andere Rolle und dann ist es auch fair, dass irgendwie alle so ein bisschen was bekommen. So machst du dir halt die Gedanken und guckst du, dass es fair machst im Mannschaftsgedanken und dass es auch nachher nicht eine Tafel Schokolade ist, sondern auch was ist, was die Jungs damit anfangen können. Und ich glaube, das haben wir geschafft dieses Jahr.
Ich probiere es nochmal. Könnte ich mir davon ein Auto kaufen?
ein gebrauchtes wahrscheinlich schon, ja.
Könnte ich mir ein kleines neues kaufen?
Was ist ein kleines Neues? Es ist ja immer, was ist für dich ein kleines Neues? Für Dennis Undorf ist ein kleines Neues ein Rolls-Royce.
Okay, probieren wir es anders. Kann ich mir einen Renault Twingo davon kaufen, einen neuen?
Ich weiß nicht, was ein neuer Renault Twingo kostet, ehrlicherweise.
Ihr Lieben da draußen, ich hab's probiert. Er windet sich wie ein Fisch in den Händen.
Ja. Ja, das ist ja auch nicht was irgendwie, was nach draußen gehen soll.
Okay. Aber wir wissen, die Jungs haben was davon gehabt, dass sie sich so reingehängt haben.
Ja.
Außer Ruhm und Ehre und ewige Anerkennung.
Ja, ich würde sagen, ja. Und es war deutlich mehr wie in der letzten Saison.
Sieht man mal wieder. Lohnt sich, Fünfter zu werden in der zweiten Liga? Mehr als Erster in der dritten.
Ja. Ich finde, wir hatten einfach insgesamt eine sehr gute Saison und die Jungs haben einen super Job gemacht und dann sollte man das auch irgendwie rewarden und ich glaube, das haben wir geschafft.
Gefällt mir. Harter Cut. Saisonabschluss. Mhm. Gab wieder ein schönes Fest.
Oh.
Die Sonne hat gescheint. Oh. Nimm uns ein bisschen mit rein für diejenigen, die nicht mit dabei waren.
Also es war ein sehr, sehr schönes Fest wieder. Es waren sehr viele Leute da. Wir hatten ein ähnliches Setup wie im Jahr davor. Unsere Partner haben uns super unterstützt. Wir haben eine tolle Bühne wieder gehabt. Wenn man auf der Bühne steht, dann glaubt man aber gar nicht, dass wie viele Leute da sind. Also wirklich toll. Ich habe gearbeitet vorher und bin dann irgendwann raus. So, ich weiß gar nicht, so um 4 oder um 4:30, ich glaube um 4 ging es los oder 15:30 und da waren schon so viele Leute da und haben da unsere Stände gefrönt. Ja, waren, die Kids waren auf der Hüpfburg und Pommes gegessen und es war eine richtig, richtig schöne Atmosphäre und dann kamen die Jungs und hab ein bisschen Ärger bekommen, dass wir das nicht so gut organisiert hätten, weil natürlich dann viel auf die Jungs einströmt, aber das gehört ja irgendwo auch ein bisschen dazu. Wir sind halt auch nicht der VfB, dass wir irgendwie die Jungs so abschirmen. Können wir vielleicht nächstes Jahr auf jeden Fall ein bisschen besser machen, aber es ist einfach toll zu sehen, wie die Leute dann auf die Jungs kommen, Selfies machen wollen und es gehört ja auch dazu und das macht uns ja auch aus, dass wir nahbar sind und unsere Jungs waren bis zum Schluss da. Die haben sich einfach mitten reingesetzt und haben das genossen, was da passiert ist in der Saison und es war ein sehr würdiger Abschluss und war richtig schön, dass so viele Leute da waren und der Nachwuchs hat super organisiert und das ganze Geld ging ja in Nachwuchs und da ist auch wirklich ordentlich was hängen geblieben. Und so soll es sein. Also es war wirklich ein super Abschluss für die Saison.
Unfassbar viele Leute waren da.
Ja.
Es waren die ganze Saison unfassbar viele Leute da. Wir haben bei der letzten Folge, als du im Winter da warst, über den Zuschauerschnitt gesprochen und haben gesagt, okay, Social Media scheint zu ziehen und die Leute kommen. Was erwarten wir für die nächste Saison? Jetzt haben wir zwei Saisons in Folge richtig gut gespielt. Social Media läuft weiter, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Was dürfen wir erwarten?
Dass es jetzt so gut geworden ist, bin ich auch erstaunt. Also hatte ich ja auch in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet, dass wir irgendwie in der Hauptrunde einen Schnitt von 3.700 ein paar Zerquetschten hatten und dann in den Playoffs 4.300 oder so. Brutal, wirklich sensationell. Mit was rechnet man? Ja? Das ist jetzt die Königsfrage. Was glaubt man? Ja, ich würde jetzt mal irgendwie wieder schwäbisch denken und tief stapeln und sagen, ja, also wenn irgendwie 3.000 im Schnitt wieder kommen, ist es super. Natürlich irgendwie hoffen, dass das wieder in die nächste Saison rangeht. Spielt ja auch immer viel mit rein. Ja. Wie ist die Situation bei den Leuten? Wie ist der Spielplan? Was haben wir wann für Aktionen? Ja, wie spielt die Mannschaft? Sind wir über den Sommer interessant geblieben? Also es kommen ja immer ein paar Sachen zusammen. Wie viele Dauerkarten verkaufen wir und so? Also ja.
Wie funktioniert denn das generell? Du hast gerade gesagt, wie ist der Spielplan? Macht es einen Unterschied bei den Heimspielen, ob sie sonntags oder freitags stattfinden?
Ja, macht einen großen Unterschied, was auch der Verzehr angeht. Also freitags ist generell ein besserer Heimspieltag als Sonntag. Wobei Sonntag dann schön ist für die Familien und am Anfang von der Saison, oder ich glaube bis Weihnachten war es auch so, dass der Freitag besser war. Aber wir hatten auch diesen ganz komischen Spielplan, dass wir dann irgendwie ab November, Dezember, Januar eigentlich nur noch sonntags gespielt haben. War für unsere Ehrenamtlichen auch richtig blöd. Aber am Ende hält sich fast die Waage, ja, weil wir irgendwie es auch geschafft haben, dass Families gerne zu den Steelers kommen.
Bevor wir zu den Families kommen und zu den Sonderangeboten, du hast gerade gesagt Verzehr. Verdienen wir was am Verzehr?
Nicht wirklich, nee.
Aber man kann es daran messen, dass da mehr geht, oder?
Ja, wir sind ja auch im engen Austausch mit Panorama und auch mit Hofbräu. Und also da muss man jetzt nicht Raketenwissenschaft studiert haben, um zu wissen, dass wenn ich harten Arbeitswoche irgendwie freitags ins Stadion gehe, dass ich dann gerne mal ein Bier trinke. Ist eher der Fall an einem Freitagabend wie an einem Sonntag um 17 Uhr, wenn ich mit meiner Family komme und dann vielleicht irgendwie noch einen Kaffee und Kuchen zu Hause habe. Und dann komme ich dahin und bin eigentlich gesättigt und bin dann pünktlich um 20 Uhr zum Tatort wieder zu Hause und esse noch irgendwie.
Fair enough.
Ja.
Okay, das war das eine Thema, was ich kurz reinfragen wollte. Wegen Nachwuchs. Es war alles vom Nachwuchs gemacht. Das heißt, was hat der Nachwuchs sich da verdient? Was kam da zusammen? Weiß man da so ein bisschen was?
Für den Nachwuchs ist es natürlich super. Da kommt ein fünfstelliger Betrag zusammen, ein kleiner. Also es ist sensationell.
Saisonabschluss heißt, dass Menschen gehen. Ja, man versteigert die Trikots, man verabschiedet sie. Man sagt, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank für die gemeinsame Zeit. Man wünscht ihnen ganz, ganz viel Freude und Spaß, wo auch immer ihre nächste Station sein mag. Und dann liest man so eine Nachricht und da steht dann, wir verabschieden uns von 14 Spielern. Und der erste Augenblick ist so, what?
14? So ging es mir auch.
Was? Und dann schaut man da rein und dann merkt man, okay, gut, das sind ein paar Leute, die kamen erst ganz am Ende als Verstärkung für die Playoffs. Dann sind da Leute drin, bei denen man weiß, okay, die haben über die Saison schon nicht mehr so viel gespielt oder waren sehr, sehr lange krank und was nicht alles. Und dann denkt man so ein bisschen drüber nach und dann merkt man so, okay, ja,
es sind gar nicht so viele. Schön, dass du meine Antworten gegeben hast.
Es sind eigentlich gar nicht so viele, aber trotzdem ist das ja erstmal eine Zahl und egal, ob die Jungs viel gespielt haben oder nicht so viel gespielt haben, es sind ja trotzdem erstmal Stellen, die frei werden, die man in irgendeiner Form nachbesetzen muss. Wie läuft das?
Also erstmal ging es mir, du hast eigentlich schon schön die Antworten gegeben zu den 14 Spielern, weil als ich den Post gelesen habe, irgendwann abends oder so, habe ich auch gedacht, was, 14 Spieler? Wir? Hä, was, wo? Wir wollten doch gar nicht so viel. Aber du hast es ja erklärt, warum das so ist und nachher sind es auch gar nicht so viel und ich glaube, das ist auch ein ganz normales Muster, dass man immer wieder Spieler tauscht. Ich denke, auf lange Sicht wollen wir auch nicht so viele tauschen, aber ich glaube, jetzt war einfach so ein Zeit auch so ein bisschen Generationenumbruch einzuleiten, so langsam. Und das hat sich dann einfach so ein bisschen aufgebaut über die ganze Saison im Endeffekt. Wie das funktioniert, ist, dass du im Oktober, November dich zusammensetzt und überlegst, wie du dich aufstellen willst für die neue Saison. Natürlich mit dem großen Plan im Hintergrund, wo wir generell hinwollen. Und was du für eine Mannschaft haben möchtest und wie das aussehen soll.
Was für eine Mannschaft möchten wir denn haben?
Wir möchten eine haben, die gewinnt.
Meister wird.
Die vorne mitspielen kann, die gewinnt, die Bock hat, die Spaß macht, die nach vorne spielt. Und so setzt du dich dann dran im Oktober, November und dann überlegst du, okay, dann hast du ja Rahmenbedingungen. Wer hat noch einen Vertrag? Wo müssen wir vielleicht was ändern? Wie sieht generell die Mannschaft aus? Welchem Alter haben wir? Wo müssen wir was machen? Wo nicht? Und dann hast du natürlich auch ein finanzielles Budget, mehr oder weniger. Und so hast du dann diese einzelnen Punkte, die Bausteine, und so arbeitest du das dann ab. Und irgendwann bist du schneller oder langsamer bei dem einen oder anderen Spieler oder der andere Spieler oder der Spieler selber will irgendwie noch warten und dann ist es irgendwie dann zu spät für uns und wir entscheiden uns dann auf einen anderen Pfad zu gehen und es ermöglicht uns dann natürlich wieder andere Spieler zu holen oder Spieler zu verlängern und so waren wir dieses Jahr sehr früh dran generell mit unserer Planung und wo wir hinwollen und wie ich gesagt habe, dass es halt manchmal dann wenn sich irgendein Spieler entscheidet oder nicht entscheidet, dann fällt halt die Strategie so ein bisschen in die andere Seite und dann macht man da halt wieder was auf und so sind diese so Zweige, so Strategien, die du fährst und wir waren sehr früh dran dieses Jahr und waren auch sehr früh eigentlich ziemlich fertig mit der Mannschaft und das hat uns insgesamt eigentlich ein ganz gutes Gefühl gegeben, weil ich glaube, dass wir, wenn ich jetzt auf die Mannschaft dieses nächste Jahr komme, es geschafft haben, den Altersumbruch dahingehend umzumünzen, dass wir die Achse, die glaube ich sehr wichtig ist für die Steelers, dass wir die gehalten haben. Also
die Achse, welche Achse?
Ja, die Achse ist im Endeffekt, wenn du einen Timmy hast, der uns aufgewachsen ist im Endeffekt, du hast einen Arne, der dieses Jahr super gespielt hat, der Sölli ist da und dann hast du einen Dugi, einen Fonster, Basti Eckel, der bleibt, der Breibo natürlich als Capitano, Und das waren die Jungs, die wichtig sind für uns auch, für drumherum, für das Teamgefüge. Und das war uns wichtig, dass wir die frühzeitig an uns binden und darum dann auch eine Mannschaft aufbauen.
Jetzt hast du gerade was Schönes gesagt. Du hast mir ein Stichwort gegeben, Generationenumbau. Mir ist durchaus bewusst. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, was ich vielleicht sagen kann, was ich vielleicht nicht sagen kann. Und mir ist durchaus bewusst, dass ich jetzt hier ein paar Sachen irgendwie geschickt umschiffen werden muss. Aber wenn wir das mal kurz versuchen, du hast gerade gesagt, die Mannschaft ist eigentlich schon fertig und schon ziemlich lange relativ fertig. Wir haben sehr, sehr viel noch nicht veröffentlicht. Auf der anderen Seite, wenn man in den einschlägigen Online-Medien nachschlägt, findet man relativ viele Namen, die dann auch irgendwie gut zusammenpassen. Generationenumbau. Es könnte jetzt ja hypothetisch eine sehr, sehr junge Mannschaft werden.
Ja, wird es auch. Nehme ich mit rein. Insgesamt. Wir haben fünf oder sechs Spieler, die einen U21-Fördervertrag haben nächstes Jahr. Also für uns war, also wir waren halt die letzten zwei Jahre eigentlich immer die Mannschaft in der Oberliga, auch letztes Jahr, glaube ich, die am wenigsten Einsatzzeit für die U21-Spieler hatte. Und das müssen wir natürlich auch irgendwie ändern für die Zukunft, weil irgendwann kommen dann die Jungs auch nicht mehr zu uns, wenn wir die einfach auch nicht spielen lassen. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen das ein bisschen drehen. Und das war mit dem Ziel. Ja, wir haben einfach gesagt, okay, das wollen wir jetzt machen und angehen. Und so haben wir dann verschiedene Entscheidungen halt zu den Jungs dann getroffen.
Freiburg war hier im Podcast und hat sehr, sehr schön erklärt, auch was die Förderspieler betrifft. Er hat gesagt, hey, im Endeffekt will jeder von den Jungs aufs Eis, jeder will seine Eiszeit haben und je länger ein anderer spielt, desto weniger spiele ich. Und ich will ja mehr spielen. Und das heißt, du hast so einen internen Wettbewerb auch darum, dass man die Eiszeiten vom Trainer bekommt.
Ja.
Heißt aber auch im Umkehrschluss, als U21-Spieler stehe ich trotzdem schon in hartem Wettbewerb mit den älteren Jungs. Ist da das, was bei uns aus dem eigenen Nachwuchs nachgekommen ist in den letzten Jahren, vielleicht noch nicht so weit gewesen?
Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Also es sind immer mehrere Faktoren. Ich glaube, dass wir im Nachwuchs eine gute Arbeit machen. Die Frage ist immer auch, was will der Trainer? Was erwartet der Trainer? Und da kann ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, weil ich bin jetzt auch nicht tagtäglich im Training und weiß jetzt, wie der eine trainiert und wie viel Bock der hat oder nicht Bock hat oder ob das ein Arbeitstier ist oder nicht oder was daran hakt. Und da kann ich gar nicht so viel dazu sagen, aber für uns als Organisation ist es halt immer schwierig gewesen, weil unsere Besten, sage ich mal, uns immer schon verlassen im Nachwuchsalter. U15, die gehen dann halt nach Red Bull Salzburg oder ja, zu den Adlern oder Krefeld oder Kölner Junghaie. Also das war meistens unser Problem in den letzten 4, 5 Jahren. Und für die neue Saison haben wir es, denke ich, geschafft, dass wir aus dem Nachwuchs einen Spieler hochziehen, Maxim Hansek, der einen U21-Fördervertrag bekommt, der bisher sich super entwickelt hat und der sich entschieden hat. Der hat schon ganz lang auch Angebote von den diversen Clubs gehabt, die ich gesagt habe. Und der sich aber bewusst entschieden hat, hier zu bleiben und jetzt auch in jungen Jahren damit mit einem U21-Fördervertrag belohnt wird. Und wir mit dem auch ja, ein Stück einen Plan haben.
Redet man da dann schon mit den Jungs, wenn sie dann 15, 16 sind und sagt, hey, wenn ihr hier bleibt, das und das müsst ihr noch erreichen, dann können wir euch hochziehen. Ab wann redet ihr denn da mit den Jungs?
Ja, doch, das passiert. So in dem Alter auch schon. Und das Thema ist halt immer, du weißt nie, was rauskommt nachher. Ne? Also du kannst denen ja auch immer nur zeigen, hier ist die Tür. Ihr könnt hier, aber ihr müsst halt selber durchgehen. Das heißt, ihr müsst selber arbeiten, ihr müsst es selber euch erarbeiten. Wir geben es euch gerne, aber ihr müsst arbeiten. Und das Problem ist halt, dass dann die größeren Clubs kommen und dann geht dann dieses Abwerben halt schon beginnt. Und wir werben ja immer damit, dass wir diesen Jungs eigentlich Eiszeit geben im Nachwuchs. Ne? Also diese guten Jungs, die bei uns dann weggehen, sind ja ganz oft dann bei den Jungadeln oder so einer von vielen und kriegen dann vielleicht gar nicht so viel Aufmerksamkeit, wie sie das bei uns bekommen würden. Auch dieses direkte Feedback, weil wenn du einer von den Besten bei uns bist, dann heißt es, es steht 3-3 und es sind noch 2 Minuten zu spielen und
davon stehst du dann auf dem Eis.
Genau, und kriegst auch direkt das Feedback, habe ich gerade das Ding reingemacht oder habe ich es verschuldet und haben wir wegen mir gewonnen oder verloren. Und diese Erfahrung haben die halt, ich würde sagen, in 80% haben die das nicht bei den anderen Clubs. Das ist halt schwer, das heutzutage zu vermitteln, wenn halt irgendwie die Adler rufen und dann gibt es da halt Schläger und was weiß ich was und die haben die tollsten Ausstattungen und so weiter. Und da kämpfen wir ein bisschen ja mit starren Mitteln, aber deswegen bin ich besonders froh, dass wir es mit Maxim auch geschafft haben, dass er sich da diesem Werben auch widerstanden hat. Ich meine, wird erst im Dezember 17, glaube ich, also der ist wirklich noch jung. Und wenn der sich gut macht, dann stehen ihm alle Türen offen. Wie gesagt, durch die Tür, wir gegen zeigen gerne die Tür, aber die Jungs müssen selber durchgehen.
Ich finde es so spannend, jetzt hast du gerade gesagt, das eine sind so Ausstattungen, die dann rufen und Schläger und dies und das. Wie groß ist der Faktor Internat? Also ich stelle es mir wesentlich einfacher vor, schulisches Leben und Eishockeytraining unter einen Hut zu bekommen, wenn ich auf dem Internat bin, wenn ich morgens auch mal aufs Eis kann und halt nicht irgendwie Schule, Hausaufgaben und dann irgendwie um 16.30 Uhr habe ich dann irgendwo mein Training und muss noch durch die Gegend gondeln und meine Schule ist im Zweifelsfall 15, 20 Kilometer von den Steelers weg und die Lehrer haben noch nie was davon gehört, was Eishockey ist.
Ja, ist auch ein Punkt. Wir haben halt leider kein Internat da und wir haben das eine Weile versucht mit Gasteltern, ist aber auch nicht so einfach. Wir haben jetzt angefangen, einfach die Jungs in WGs zu tun. Ist aber halt schwierig, weil du das dann eigentlich nur mit 18, also mit Erwachsenen machen kannst. Ja, ich glaube, ein Internat wäre natürlich sehr wichtig. Es ist ja auch im Fünf-Sterne-Programm verankert. Also du kriegst ja auch dafür Punkte. Dann hätten wir auch garantiert immer den fünften Stern. Aber es ist halt einfach ein finanzielles Thema. Auf der anderen Seite denke ich auch, was halt das Thema ist, dass wenn die Jungs vielleicht nicht performen, dann können die nach Hause, können sie in ihrem Bett schlafen, die sind in ihrem Umfeld, in ihrem sozialen Umfeld, die Mama macht vielleicht das Lieblingsessen. Also das klingt jetzt zwar profan, aber es ist genau so. Und wenn du halt irgendwo im Internat bist, gibt es niemand. Wir waren vor 2 oder 3 Jahren waren wir beim VfB, haben uns auch mit den Leuten beim VfB ausgetauscht und haben dort die auch gefragt, Internat, Gasteltern, ja, die haben natürlich ein Internat, aber die haben dort auch gesagt, die Kids, die eigentlich bei den Gasteltern sind oder zu Hause sind, haben größere Chancen, nachher Profi zu werden. Okay, weil dieses krass. Soziale Thema einfach eins ist, das nicht zu unterschätzen ist.
Krass. Ihr Lieben da draußen, an dieser Stelle, ihr habt gerade 2 Dinge gehört. Und zwar ging es mehrfach um den Nachwuchs, es ging um die Kohle beim Nachwuchs. Es gab neulich auch nochmal eine Aktion, einen Spendenaufruf von unserem Nachwuchs für einen neuen Boden im Fitnessraum. Da werde ich dich gleich noch fragen, was da rauskam. Aber davor, ihr da draußen, wenn ihr am Überlegen seid, es ist Sommer, ihr wisst sowieso nicht so richtig, was ihr machen sollt. Ich gebe euch einen Grund, mal wieder in die Eishalle zu gehen. Geht doch mal zur Eishalle, füllt einen Mitgliedsantrag aus. Das sind mega clevere Ideen und das ist Kohle, die landet 1:1 beim Nachwuchs und das ist so cool. Ich kann euch ein Beispiel geben aus der U7, wenn die Kids dann ihre Schlappen bekommen und da stehen die Initialen drauf, wie die ausflippen, weil sie so viel Wertschätzung und Anerkennung erleben, weil es so ein tolles Miteinander ist, was sie so aus der Schule oft nicht kennen. Überlegt euch, es ist meiner Meinung nach definitiv wert, da sich ein bisschen reinzuhängen. Falls ihr Lust habt, falls ihr Zeit habt, fragt da auch gerne mal nach. Schreibt eine Nachricht an office@steelers.de. Dann das andere. Was kam raus beim Hallenboden? Also nicht Hallenboden, Fitnessboden. Ja. Weißt du das?
Ich habe gesehen, dass wir bei 4.500 waren, auf 4.700 Euro, glaube ich. Mhm. Ja, da kann noch ein bisschen was gehen. Da kann man schon noch ein bisschen die Werbetrommel rühren. Ich meine, wir mussten den ja ausbauen, weil der durch den Kabinenbrand völlig verrußt war und so weiter. Und jetzt ist da halt gar kein Boden drin. Und wir brauchen einen, der muss halt, wir sind ja in Deutschland, der muss natürlich wieder brandschutzfähig sein, der Boden. Deswegen ist der natürlich wieder teurer.
Fairerweise, es ist clever, unserer bisherigen Geschichte mit Bränden, dann brandschutzsicheren Boden reinzutun.
Ja, ist immer die Frage, dann welche Klassifizierung, da gibt es ja auch wieder Klassifizierung und so weiter. Aber ja, das ist meines Wissens der Stand, da kann schon nochmal was gehen.
Ihr habt es gehört.
Also ist ja auch.
Auf der Website findet ihr mehr Infos dazu.
Genau, da ist eigentlich alles drauf und die Jungs sind da die ganze Zeit da drin, da ist jede Mannschaft drin, die Profis sind einmal am Tag. Morgens da auch drin unter anderem, aber die sind ja auch beim Pure oder gehen sonst wohin. Aber im Nachwuchs, da ist ja jede Mannschaft drin immer. Machen Warm-up da, ist keine schlechte Investition.
Ich mache meinen Haken beim Nachwuchs. Artverwandt, das Thema Scouting. Wir haben über diese neue Mannschaft gesprochen. Darüber,
das ist immer abgeschweift ein bisschen. Ja,
ja, wir dürfen das. Dass da Menschen irgendwie hergeholt werden oder auch mal weggehen. Da setzt ja immer voraus, dass sich jemand hinsetzt und sich Gedanken macht und sagt, oh, der könnte passen oder der könnte nicht passen. Wenn man so ein bisschen in die Historie der Steelers guckt, dann gab es da den ein oder anderen Ausländer, der bei uns mal gespielt hat, der davor vielleicht entweder anderswo in Europa war und nicht so wirklich geliefert hat oder aber davor noch nie in Europa war und dann hierher gekommen ist und direkt eingeschlagen ist wie eine Bombe. Warum klappt das bei uns so gut und bei anderen Mannschaften nicht so gut?
Boah, warum das... Du weißt es ja immer erst, wenn die Saison läuft, ob das funktioniert hat oder nicht, weil wir haben halt nicht die Kohle irgendwie wie in der Fußball-Bundesliga, dass du dir ein Spiel irgendwie 25 Mal vor Ort anschauen kannst und in dem Training siehst, weil das ist ja das, was das Risiko auf eine Fehlverpflichtung, nenne ich es jetzt einfach mal, so klein wie möglich machen würde. Du hast immer ein Risiko. Du hast natürlich die Statistiken, du schaust dir die Videos an, du versuchst sämtliche Faktoren, die relevant sein können, abzuwägen, menschlich, sportlich, habe ich ja schon gesagt, Videos anschauen und so weiter und versuchst rauszufinden, was es für ein Typ ist, mit wem hat er schon mal gespielt, sprichst mit allen möglichen Leuten dazu. Aber nachher, also so wie beim Jack, der Jack war noch nie in Europa vor. So, es ist schon ein Risiko, auch jemand zu holen, der noch nie in Europa war. Und dann ist es einfach auch ein Ticken Vertrauen auch und brauchst auch Glück, weil wenn der es jetzt hier total blöd gefunden hätte, überhaupt nicht funktioniert hätte, mit der Mentalität nicht klargekommen wäre, damit mit dem ganzen Lebensrhythmus hier, wäre es ein Griff ins Klo gewesen. So war es natürlich kein Griff ins Klo, alles andere als ein Griff ins Klo. Aber das kannst du nicht hundertprozentig dieses Risiko ausschließen. Ja.
Jetzt hast du mehrfach gesagt, du machst es, das macht man halt, da kümmert man sich halt drum. Wer macht es denn? Also du hast es du zu mir gesagt, aber und hast Mann gesagt, aber wer ist es denn am Ende, der es tatsächlich tut?
Der die Spieler anschaut oder im...
Der die Spieler anschaut, der da in das Scouting reingeht, der sie dann auch verpflichtet. Also klar, am Ende machst du deine Unterschrift, aber wer macht die Mannschaftszusammenstellung? Wie funktioniert das?
Na, in den letzten 2 Jahren hat das maßgeblich unser Headcoach gemacht, der Alex, zusammen mit Boris auch. Und ich bin da natürlich auch immer eingebunden gewesen. Ich gebe vor, was wir haben wollen, wo wir hinwollen, wie viel Geld wir auch nachher haben. Ja, ist auch immer wichtiger Punkt so ab und an. Und wir besprechen uns dann, aber im Großen und Ganzen sind die Jungs, die an der Bande stehen, auch verantwortlich für den Erfolg und die kriegen da schon auch freie Hand. Ja, wie gesagt, wir besprechen ganz viel und wägen ab. Und wir arbeiten auch mit einem Scout zusammen, der einfach eine ganz andere Qualität reinbringt in Sachen von Datenanalyse. Und dann, eine Sache habe ich jetzt noch nicht erwähnt, das sind einfach auch die Spielerberater, die den Markt machen. Du bist auch in gewissem Maß abhängig von den Spielerberatern, von den Agenten, die dir die Spiele anbieten oder halt auch nicht anbieten wollen oder können. Also ja, die haben schon auch eine gewisse Macht. Und natürlich hast du oder siehst du auch Spiele, wo du denkst, okay, guck mal, der wäre doch vielleicht nicht so schlecht für uns und der hat das Alter und da fehlt uns was. Und dann fragst du an und machst und tust. Also es ist immer so, ja, so die Variante gibt es natürlich auch.
Wir haben vorher gesagt, Generationen umbauen, eine jüngere Mannschaft zu bauen. Wie funktioniert das?
Also du hast immer Augen und Ohren offen und guckst immer, wo du was verbessern kannst. Du willst ja immer was verbessern im Endeffekt, ja. So, du sitzt aber jetzt nicht irgendwie hin und sagst, also heute ist der 11. November, wir machen jetzt die neue Mannschaft und die muss jetzt, weil ich mir das gestern auf dem Klo überlegt habe, ein Generationenumbruch sein, sondern du hast Spieler da, du hast eine Mannschaft da, du siehst, ob die funktioniert, wie die nicht funktioniert, du siehst die Charaktere, du siehst, was auf dem Eis passiert. Du hast natürlich die Statistiken dazu, auch das Alter und so weiter und dann hast du die Ziele, wo willst du hin, was willst du erreichen, glaubst du, bist du im nächsten Jahr so noch erfolgreich? Das ist ein Prozess, das ist nicht irgendwie an einem Tag findet es statt, sondern das ist ein dauerhafter Prozess und da ist einfach, da tauscht man sich ganz viel aus, ja, und so funktioniert es im Endeffekt und du kannst auch nie sagen, wir bauen das jetzt für in 5 Jahren, weil, was ist in 5 Jahren, ey? Keine Ahnung, was in 5 Jahren ist, sondern du guckst natürlich mit einem gewissen mittelfristigen Horizont. Vorher gesagt, wir haben viele U21-Spieler in der neuen Saison, die ja in der Regel zwei Jahresverträge eigentlich haben, aber du siehst jetzt auch die 2, die wir letztes Jahr hatten, hatten jetzt 1 Jahr einen U21-Vertrag und ist nicht weitergegangen. Also du weißt ja auch nicht, wie sich die Jungs dann entwickeln und wie sich die Mannschaft entwickelt. Ja, deswegen, das ist ein dauerhafter Prozess. Der wird dauernd evaluiert, überlegt, was kann man verbessern. Das ist nie, mein Handy steht nie still. Das geht immer weiter.
Erklär mir ein bisschen diesen Prozess, dieses Reinfinden in sowas. Jetzt ist das eine ist Generationenumbau, das andere ist, wenn man so eine Mannschaft zusammenstellt, hat man ja irgendwie, hoffe ich, ein Bild im Kopf davon, wie das Eishockey aussehen soll, dass so eine Mannschaft spielt. Wie sieht das aus?
Naja, es hängt natürlich auch immer viel am Headcoach. Also wir sind jetzt auch ein Team, das irgendwie keinen Sportdirektor hat, ja, sondern der Headcoach hat eine Idee, wie er spielen lassen möchte, wie er der Meinung ist, dass man erfolgreich ist natürlich. Mhm. Und die versucht er natürlich irgendwie rüberzubringen. Und dazu braucht er ein gewisses Spielermaterial. Und wir als Club sagen, okay, hey, wir sind die Steelers. Wir haben limitierende Faktoren, wie zum Beispiel Geld. Dafür haben wir vielleicht Soft Skills. Auf der anderen Seite, dass es irgendwie schön ist, hier zu sein, dass wir ein familiär sind. Das wird so, diese Parameter werden übereinander gelegt. Und dann entwickelt sich das, so wie ich es vorher schon gesagt habe. Es ist gar nicht so, es ist nicht so steif und nicht an die Wand geschrieben, sondern du entwickelst es immer mit der Maßgabe, dass wir erfolgreich sein wollen. Und natürlich ist es cooler, schöner, wenn wir eine Mannschaft haben, die vorne 4000 Tore macht. Ja, und das war natürlich auch ein Stück weit unser Ansinn. Aber wie gesagt, der Head Coach hat bei uns da mehr oder weniger den Hut auf. Der sagt, alles klar, okay, wir wollen das und das machen, brauchen die und die Spieler dazu. Und wir als Club sagen, okay, ja, du musst aber das berücksichtigen, das berücksichtigen und das berücksichtigen. Und dann go for it.
Wann waren wir denn fertig?
Boah.
Vor den Playoffs? In den Playoffs?
Ja, du guckst schon, dass du vor den Playoffs das dann fertig machst. Also so im Februar so. Und dann fehlen ja immer noch 2, 3, 4. Aber so, dass du 85% Großteil hast und dann tut sich auch immer noch mal was auf dem Markt. Also ist jetzt nicht so, dass du irgendwie im Februar dann 100% hast und fertig. Es ist ja jetzt noch 1, 2 Spots offen.
Wie ist denn das? Jetzt hat sich der Head Coach, der Alex, der Dücki, ein Konzept überlegt und hat danach eine Mannschaft gebaut. Und ist jetzt erstmal nicht da. Wir sprechen gleich nochmal bitte ausführlich darüber, warum er denn nicht mehr da ist. Aber zuerst meine Frage, wir haben jetzt ab nächster Saison einen neuen Head Coach. Und der war jetzt ja nicht wirklich beteiligt daran, welche Spieler jetzt kommen. Und vielleicht sein eigenes System mitbringt. Ist das kompatibel? Wie prüft man das? War das ein Thema bei den Einstellungen?
Ja, natürlich ist es genau so, wie du es gesagt hast. Der Alex hat die Mannschaft mit Boris groß teils zusammengebaut und das natürlich auf seinen Spielstil so ein bisschen auch hin ausgebaut. Und das war natürlich mit ein Hauptkriterium für die Gespräche mit den Trainern, dass wir sagen, hey Coach, du kommst hier in eine quasi 95% fertige Mannschaft, die so und so gespielt hat. Ist das für dich ein Problem oder nicht? Also das war ein großes Thema. Oder ein wichtiges Thema für mich, denn ich denke, wir waren die letzten 2 Jahre erfolgreich, auch so wie wir gespielt haben, was wir zusammen gemacht haben. Und jetzt ist die Mannschaft fertig und es bringt nichts, jemanden zu verpflichten, der nach 3 Spielen sagt, ja, aber die Jungs habe ich nicht geholt. Ja, also die spielen nicht mein System, mit denen kann ich nie arbeiten. Also das war natürlich ein wichtiger Punkt.
Wir haben Mai, der Tim ist schon veröffentlicht.
Mhm.
Das heißt, wir können so ein bisschen doch schon mal reingucken. Was dürfen wir denn erwarten? Was für ein System?
Da kann ich ehrlicherweise gar nichts dazu sagen, weil ich da mische ich mich gar nicht so arg ein. Also das ist ja auch also ein bisschen auch meine Strategie, dass ich den Jungs natürlich auch eine gewisse freie Hand lasse und ich will mich auch ins Sportliche gar nicht so viel einmischen, weil ich auch gar nicht die Zeit habe. Also ich müsste mir dann die Trainings ja dauerhaft anschauen und ich müsste in der Kabine sein und ich müsste wirklich mit den Jungs dann in der Kabine sitzen und Videos anschauen und so weiter, um zu sagen, ja, aber Jungs, also das, was wir jetzt da hier gemacht haben, ist ja Bullshit, dass wir gegen die jetzt Vorcheck da gemacht haben oder irgendwas. Was ich, also das würde viel zu viel in die Tiefe gehen, das maße ich mir überhaupt nicht an. Deswegen ist da schon die Maßgabe, die Jungs, die haben die Vorgaben, die ich vorher schon so ein bisschen angeskizziert habe.
Gewinnen.
Und dann, ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und da sind die aber schon frei. Und da haben die auch die Expertise zu sagen, ja, okay, wenn der Gegner kommt, dann bauen wir das so um. Und die wissen auch, okay, das war danach aber kacke oder so. Oder wir diskutieren dann schon ab und zu mal ein paar Sachen und ich lasse dann auch meine Meinung mit einfließen. Aber die müssen das nachher, können mit meiner Meinung machen, was sie wollen. Ja? Ob sie das dann wertschätzen oder berücksichtigen, ich bringe halt immer noch mal eine andere Seite rein, denke ich, so, weil ich halt außen bin und auch versuche mich auch wenig in der Kabine eigentlich aufzuhalten. Ist nicht meine Baustelle, das ist Spieler und Trainer. Und versuche natürlich trotzdem nah dran zu sein. Das ist immer halt ein schmaler Grat. Weil nachher muss ich nicht auch denjenigen, wo ich sagen muss, ja, kein Vertrag oder.
Ja.
Ja.
Wie eng war der Boris mit eingebunden in die Verpflichtung, sage ich jetzt mal, vom Tim? Weil ich kann mir schon vorstellen, Boris und Dücki waren immer sehr eng miteinander. Dass das für ihn dann ja auch nochmal was Neues ist, was da gegebenenfalls dahinter steht.
Ne, wir haben uns ein Aufgabenprofil so ein bisschen erstellt, was wir haben. Wie sieht's aus? Das, was ich vorher schon gesagt habe, wir haben eine fertige Mannschaft. Also wir brauchen einen Trainer, der das akzeptiert. Ja, wir möchten das und das haben. Und deswegen, nee, also ich habe Boris informiert natürlich auch über den Stand und wie es aussieht.
War es eine Zeit lang eine Überlegung, ob Boris vielleicht nicht einfach den Headcoach übernimmt?
Na klar, der Boris war auch ein Kandidat, ja. Aber wir haben uns einfach entschieden, dass wir auch, du hast vorher schon gesagt, mit der Sache mit dem Alex, gesagt haben, wir wollen einfach an der Spitze jemand, der damit einfach auch wirklich nichts zu tun hat, der dann fresh kommt, der neu kommt.
Du hast jetzt haben wir es angeteasert, jetzt sind wir da. Wir wollen jemand haben, der nichts damit zu tun hat. Womit?
Dem Fall sexuelle Belästigung im Endeffekt, ja. Das ist ja, worum es geht, warum wir ihn freigestellt haben und warum er auch nicht mehr Trainer bei uns ist in der neuen Saison.
Was sagt man jemandem, der jetzt irgendwie neu da ist und sagt, okay, euer Trainer ist weg wegen sexueller Belästigung. Ich habe irgendwie mal geschaut, aber das war doch irgendwie alles schon in der Oberliga-Saison. Jetzt hat er hier ein Jahr lang trainiert und jetzt auf einmal trennt man sich. Also, dass man das so ein bisschen einordnen kann, auch als Fan.
Ja, habe ich auch viele Nachrichten oder viele haben mich darauf angesprochen, die gedacht haben, das ist ja schon lange vorbei und da gab es doch schon mal irgendwie, war doch schon vor Gericht und was ist da los? Das eine ist ja das Arbeitsrechtliche. Da gab es ja vorher zwei Verfahren vom Arbeitsgericht und die waren ja dann abgeschlossen. Wir sind vors Arbeitsgericht gegangen, weil man den Steelers als Arbeitgeber vorgeworfen hat, dass man gegen das AGG verstoßen hat. Und da hat man sich ja dann verglichen im Endeffekt. Der Richter hat dann einen Vorschlag gemacht und dann wurde das eine Verfahren irgendwie mit 1500 Euro hat man sich verglichen und bei dem anderen Verfahren irgendwie für 3000 Euro. Gefordert waren, glaube ich, irgendwie jeweils 12.000 Euro. Dann Stilos, ich in dem Fall, habe auch einen anonymen Brief bekommen, in dem ich erpresst worden bin, den Alex zu entlassen wegen dem und der Sache. Dann wurden da auch Ermittlungen, angestoßen. Ja. Und dann haben die zwei Physiotherapeuten Alex haben angezeigt. Dann hat da die Staatsanwaltschaft angefangen zu ermitteln und das hat halt ewig gedauert. Und dann hat die Staatsanwaltschaft gemeint, ja, da ist irgendwie was sie für strafwürdig hält. Und dann wurde das, so wie ich es weiß, glaube ich, ans Gericht gegeben. Und dann hat der Alex einen Strafbefehl bekommen. So stand es ja, glaube ich, auch in der LKZ, weil er ein Bein gestreichelt hat und wegen versuchten Kuss. Und für uns war klar, wenn da eine Instanz entscheidet, die das entscheiden kann, dass da was zum Bestrafen gibt, dass wir dann an der Stelle auch der Instanz vertrauen, es ist ein Rechtsstaat und sagen, okay, so, wenn du jetzt hier bestraft worden bist, dann kannst du auch kein Trainer mehr hier sein. Und deswegen hat es ein Jahr gebraucht. Für uns als Club war dieses Thema so diffizil, so wirklich schwierig, weil wir natürlich auch beide Seiten uns angeschaut haben und wir nicht in der Lage waren, das zu entscheiden. Und deswegen haben wir gesagt, es gibt jemanden, der untersucht es, dann sollen die das untersuchen bitte und nachher entscheiden, ob das strafwürdig ist oder nicht. Und das ist dann eingetreten.
Ich finde, es ist eine sehr weise Vorgehensweise, dass man am Anfang aushält, dass alle draufhauen und schreien, ja, du musst doch früher entscheiden und dann muss beim kleinsten Gerücht muss man doch schon irgendwie was tun. Und dann auf der anderen Seite, wenn alle wieder schreien und sagen, ja, und jetzt ist ein Jahr vergangen und jetzt auf einmal und vorher war es doch nicht, dass du dann aber trotzdem dastehst und sagst, ja, aber es war nicht einfach und wir konnten es nicht entscheiden. Wir haben darauf gewartet, dass diejenigen, die es tatsächlich entscheiden können, dass die quasi die Entscheidung treffen und wir folgen dem dann aber auch direkt. Also nach einem Jahr hätte man ja auch sagen können, okay, also das Halbfinalspiel, das nehmen wir jetzt mal noch mit. Und da war es ja dann aber doch sehr schnell. Also wie lange hat es gedauert zwischen Strafbefehl und Freistellung? Also,
ja, das war an dem Freitagnachmittag. Ich war auf dem Weg nach Kassel und bin da am Auto angerufen worden vom Redakteur der LKZ, der gesagt hat, er hat eben eine E-Mail bekommen von der Staatsanwaltschaft. Was ich dazu als Club sage, sage ich, schön, die Info höre ich jetzt zum ersten Mal. Weiß es nicht.
Ja.
Und dann habe ich versucht, an der Staatsanwaltschaft irgendwas rauszukriegen, aber da hieß es, die sind im Urlaub. Ja, und dann, okay, haben wir das Spiel gemacht und danach natürlich mit Alex gesprochen. Und ich habe mit Alex gesprochen und gesagt, okay, wie im Stand und so weiter. Und wir haben natürlich dann im Aufsichtsrat besprochen, was wir machen, wie wir machen. Und haben uns dann da eigentlich relativ schnell dann entschieden, das am Samstag dann zu machen. Und war für mich schon auch, muss ich schon auch sagen, eine schwierige Situation. Wir haben wirklich einen guten Workflow einfach aufgebaut. Er hat gewusst, was wir als Club haben wollen und er hat es, glaube ich, auch zu schätzen gewusst, wie wir miteinander gearbeitet haben und waren ja auch als Club sehr erfolgreich. Deswegen war das insgesamt natürlich schon für mich war das insgesamt schon zwei schwierige Tage, ich mal sagen, der Freitag und der Samstag. So. Da, wie ich es dann in der Mannschaft sagen musste, natürlich für einige sehr komisch, was da jetzt ein Jahr später passiert oder was da überhaupt passiert. Manche haben das überhaupt nicht gewusst. War schon ein bisschen strange. Aber nachher muss man dann sagen, hat die Mannschaft super irgendwie weggesteckt und der Boris hat es super gemacht, ist top reingesprungen, auch wenn wir das Spiel am Sonntag dann verloren haben, aber die haben ja...
Nicht deswegen.
Genau, ich glaube, das war nicht deswegen, ja.
Wir haben jetzt viel über den Alex gesprochen. Ich würde sagen, damit ist das Thema in der Tiefe, die ich glaube, für die Öffentlichkeit relevant ist, besprochen. Ich bin mir sicher, da wird man noch in der einen oder anderen Runde wird man wahrscheinlich ausführlicher drüber diskutieren. Aber hier in die Öffentlichkeit gehört es meiner Meinung nach nicht. Und insofern trotzdem vielen, vielen Dank für das Statement. Einen Satz hast du gerade gesagt, dann haben wir den Alex freigestellt. Freigestellt bedeutet, dass jemand noch einen Arbeitsvertrag hat und Geld kostet. Vorher hast du über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Kaderzusammenstellung gesprochen. Let's talk money. Wie sieht's aus? Sind wir reich?
Das wäre ein Traum, wirklich. Es wäre ein Traum. Sind wir reich? Ich habe auch nicht viele Nachrichten, aber immer wieder, jetzt in den Playoffs, es läuft ja, Stadion ausverkauft und muss man richtig Geld verdienen. Aber die Leute vergessen immer, dass es auch Ausgaben gibt an der Seite. Also wenn wir sonntags gegen Ravensburg spielen, dann ist es ein High-Risk-Spiel. Da muss man dann Sonnfreitag Nachtzuschläge zahlen und 46, 47 Securities. Dann kostet das mal schnell 15.000, 17.000 Euro und dann ist ganz schnell das, was man an dem Tag verdient hat, nur noch die Hälfte wert. Das stimmt jetzt nicht ganz mit den Zahlen, aber es ist krasser, als man denkt und deswegen muss man da an der Stelle immer wieder die Leute auch auf den Boden der Tatsachen holen und oder einfach ein bisschen aufklären und sagen, ja, das ist schon gut so und ist auch wichtig. Aber ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie reich sind. Und wenn irgendwann mal einer in den Jahresabschluss reingeschaut oder in Bundesanzeige, dann steht da ja auch immer irgendwie ein fettes Minus. Und das versucht man langsam aber sicher aufzuholen. Und da sind wir auf einem wirklich sehr guten Weg.
Also nicht reich?
Nein.
Okay. Gut. Wirtschaftliche Lage. Etat größer, Etat kleiner, Etat gleich. Wie sieht's aus bei Sponsoren? Wir sehen auf den LED-Banden immer ganz viele neue Namen. Das scheint zu laufen, das ist irgendwie cool. Nimm uns mit rein, was passiert da? Dürfen wir neue Sponsoren erwarten zur nächsten Saison? Was passiert gerade? Wie sieht dein Sommer aus?
Ja, das waren schon wieder so viele Fragen auf einmal. Also fangen wir vorne an. Der Etat wird, denke ich, ein bisschen größer sein wie im letzten Jahr.
Was heißt bisschen? 10.000, 100.000, 10 Millionen?
Ja, so 100.000 ungefähr, so plus minus. Am Anfang ist das ja auch immer... eine educated guess, sage ich mal. Mhm. Du musst ja dann gucken, wo man am Ende rauskommt.
100.000 sind ein Spieler.
Kommt drauf an. Können auch drei sein. Ist ja auch wieder, was willst du hören? Also, 100.000, mehr, vielleicht sind es 150.000, so okay. Ist aber nachher auch gar nicht so relevant. Ich glaube, relevanter ist, dass das, was du ausgibst, dass es gedeckt ist. Und dann sind wir bei den Sponsoren. Ich glaube, unsere Partner machen einen tollen Job. Wir versuchen auch einen tollen Job für die zu machen. Müssen natürlich irgendwo immer ein bisschen auch die aktuelle Situation irgendwie berücksichtigen, aber die macht ja bei uns auch nicht halt. Müssen da natürlich auch irgendwie das ein oder andere mehr verlangen. Und das ist aber eigentlich auch wirklich im Rahmen und funktioniert auch gut. Und die Partner machen das mit und passt soweit. Neue Partner, das habe ich glaube ich in den letzten 2, 3 Podcasts, wenn ich es auch immer gesagt habe, also das ist wirklich schwierig, wir schaffen es immer wieder, jemanden zu finden, aber dafür hast du auch dann doch irgendwann mal einen, der halt irgendwie auch nicht mehr dabei ist, aus welchen Gründen auch immer. Weiterhin ist es so, dass wir ganz viele kleinere Sponsoren haben, das natürlich viel Arbeit bringt, aber wäre halt schon auch mal schön, wenn wir irgendwie mal so 2, 3 haben, die irgendwie mal 100.000 machen oder 75.000 und top, weil das ist dann ein nennenswerter Betrag, wenn ich ja jetzt sage, dass unser Etat irgendwie bei 3,5 Millionen liegt, wenn der 100.000 hochgeht, würde das schon irgendwie einen Impact direkt haben. So, ich glaube, Dauerkarten sieht auch gut aus. Aktuell waren wir bei über 800 Dauerkarten. Haben wir die Hälfte von unserem Ziel erreicht. 1.500. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Wir haben auch dieses Jahr so früh angefangen, Dauerkarten zu verkaufen wie noch nie. Was, glaube ich, gut ist. Ja. Und auch funktioniert, angenommen wird. Und jetzt haben wir auch noch ein bisschen Zeit, um das zu bespielen und zu bewerben. Ja, ich glaube, jetzt habe ich so ziemlich alles abgerappt, oder? Was gibt's noch? Habe ich was vergessen? Boah.
LED-Bande.
LED-Bande, entschuldige. Ja, stimmt.
Tut die.
Die
das
tut.
Geld.
Die tut, die bringt Geld. Da muss man natürlich auch immer wieder gucken, dass die Steelers die ja nicht gekauft haben, sondern die Steelers mieten, pachten die nur. Da muss man auch wieder zurückführen.
Von wem?
Aber ich sage es mal, privaten Gönnern. Und die tut und die gibt uns sehr viel Spielraum und hilft auch. Aber das Coole ist, dass wir da eigentlich, also wir schaffen das, glaube ich, gar nicht auszuvermarkten. Das ist eigentlich toll, weil wir mit der Bande, die gibt uns so viele neue Möglichkeiten. Das ist wirklich gut. Und da sind wir auch, glaube ich, ganz gut dran, da immer nochmal irgendwie hier nochmal 5.000 reinzuholen oder nochmal 2.000, je nachdem, weil du einfach da sehr flexibel bist. Wir bespielen das ja auch selber und du kannst da als Partner in dem Monat irgendwie deinen Kfz-Mechaniker bewerben und im nächsten Monat aber machst du einfach nur Werbung für dich, weil du einen neuen Spot reinspielst. Also du bist auch als Partner da sehr flexibel und es blinkt halt immer schön. Und dadurch, dass es ja auch die ganze Zeit beim Spiel läuft, hast du so viele Minuten, die du da verkaufen kannst, dass wir da einfach wirklich ein super Asset dazu gewonnen haben. Und ich bin wirklich froh, dass wir das Ding haben. Um die 100.000.
Das ist ja ganz genau das, was wir dieses Jahr mehr haben. Nee, aber das ist schon eine spannende Sache. Ja. Das Geld. Wie sieht es aus? Sonst noch?
Business-Schmiede wollen wir weiter verstärken. Ich arbeite auch mit jemandem zusammen, der uns im Sales quasi weiterhilft und auch mit einer Agentur. Dass wir einfach ein bisschen Outside, ein bisschen mehr Power kriegen. Jetzt neue Formate. Nee, erstmal jetzt nicht. Jetzt haben wir die LED-Bande. Ich glaube, das ist an der Stelle erstmal gut. Und dann versuchen wir, oder ist unser Ziel in dem Partnerschaftsbereich einfach den Case Bidikheim Steelers einfach aufzuwerten und herauszustellen, warum es denn Sinn macht, bei uns deine Kohle zu lassen. Egal, ob das im VIP-Bereich ist oder in irgendeiner mit irgendeiner Werbeleistung.
Warum macht es denn Sinn?
Naja, weil wir haben dieses Partnernetzwerk, dass du da einfach ja einfacher selber dein Business auch präsentieren kannst und selber connecten kannst. Also wir haben dieses Jahr eigentlich jeden Monat eine Netzwerkveranstaltung, wo du kommen kannst und die wirklich super angenommen werden. Ich habe jetzt war gestern bei einem Partner, der hat jetzt ein Geschäft mit einem anderen Partner von uns gemacht, das über uns, über die Steelers entstanden ist. Und der Vorteil ist halt, dass du brauchst nicht übers Wetter reden. zum ja. Einsteigen, ja. sondern du kannst reden, hey, dich habe ich doch bei den Skilos gesehen, hey, das Tor war ja geil, was der Dugan da gemacht hat. Und dann ist direkt das Eis gebrochen. So, und das ist natürlich ein Vorteil, den du hast, wenn du da, wenn du dich da engagierst. Und natürlich, also der ganze emotionale Faktor, die emotionale Aufladung, wenn du da im Stadion bist und das wahrnimmst, das ist natürlich was ganz anderes, ja, wie wenn du irgendwie das eben nicht bei den Steelers machst. Und ich bin total stolz drauf, dass wir über 127.000 Zuschauer dieses Jahr in unserer Arena hatten. Wir sind nach dem VfB die zweitbeste Mannschaft in unserer Region, was das Thema angeht. Also das ist schon bombastisch.
Region heißt Großraum
ja, hier,
Stuttgart oder
ja, Baden-Württemberg? Nee, hier Großraum Stuttgart.
Okay.
Ja.
Du hast gerade eine Zahl reingeworfen, ganz uneigennützig. Knapp 130.000 Menschen, die hier reinkommen und was sehen. Für was für Branchen ist denn eine Werbung im Bereich Eishockey grundsätzlich interessant?
Für jegliche Branchen. Ja, klar, du kannst auf der LED-Bande super B2C machen. Du kannst direkt ein Produkt anteasern, ja, aber du kannst auch einfach, indem du auf die Bande oder aufs Untereis gehst, einfach deine Marke präsentieren. Du kannst aber auch im VIP-Bereich oder auf den Netzwerkveranstaltungen B2B machen, indem du gezielt Partner ansprichst, wo du denkst, ha, mit dem kann ich Business machen. Also alles, warum soll es da Grenzen geben? Gibt keine Grenzen.
Falls ihr am Überlegen seid, ob ihr mal mit eurem Chef über Marketing sprechen solltet. Ja, die wirtschaftlichen Zeiten sind gerade nicht ganz so geil, aber falls es für euren Chef irgendwie relevant ist und er sich überlegt, oh, jetzt habe ich wieder 500 Euro in der örtliche Fußballverein eingesteckt, dann ist es eine tolle Sache, ihm zu sagen, guck mal, du kannst das nicht nur aus Gutherzigkeit für den lokalen Sportverein machen, du kannst damit auch Nachwuchs machen, Corporate Social Responsibility, du kannst auch einfach Profisport machen und verkaufen.
Profisport ist ja auch ein Teil Nachwuchsarbeit, weil ohne die Profimannschaft wird es keinen Nachwuchs geben, weil die Jungs, die rennen alle mit dem Dugan Breibo Trikot rum, das sind ja die Vorbilder, die nachher brauchen, deswegen ohne, das bedingt sich, das Henne-Ei-Thema, du brauchst es.
Okay, wirtschaftliche Lage relativ unverändert, deswegen eine jüngere Mannschaft nächstes Jahr? Ich gehe mal davon aus, dass jemand, der letzte Saison sehr gut gespielt hat, dass der vielleicht dieses Jahr ein bisschen mehr Geld haben möchte. Wenn der Etat fast gleich bleibt und ich aber ein paar Spieler habe, die sagen, sie möchten ein bisschen mehr Geld haben, dann würde das bedeuten, dass ein paar andere Spieler ein bisschen weniger Geld bekommen. Lehne ich mich zu weit aus dem Fenster raus? Dürfen wir darüber reden? Kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, es ist genau so, wie du sagst. Dann sind wir ja so ein bisschen, was ich vorher so erzählt habe, wie man so eine Mannschaft zusammenstellt und wie dann das eine Puzzleteil da, das andere Puzzleteil da. Klar, wenn du dann einen Dugi verlängern willst, dann musst du halt da ein, zwei Steine mehr drauflegen, sage ich mal. Und dafür fehlt es dann aber an der anderen Seite. Und dann schaust du halt, okay, wie das ist auch ein Part davon, wie du zur Rande kommst und wie du hinkommst. Aber es ist jetzt nicht so, dass die jungen Spieler, die haben ja alle diesen U21-Fördervertrag, das ist ja standardisiert. Was, dass wir die irgendwie mit 2,50 Mark abspeisen, das ist natürlich nicht der Fall.
Was heißt, das ist standardisiert?
Es gibt von der DL2 Vorlagen. Jeder Spieler, der auf dem Spielberichtsbogen eine U21-Förderstelle einnehmen soll, der muss auch einen U21-Fördervertrag unterschreiben. Und da ist genau geregelt, wie viel die Jungs bekommen. Das ist standardisiert. Es soll angepasst sein an eine Ausbildungsvergütung, die jemand bekommen würde, wenn er eine normale Ausbildung machen würde. Was ich nicht immer für besonders weise halte, weil du natürlich nicht auch einfach irgendwie einem Spieler mal zwei Monate sagen kannst, komm, mach mal mit, du kriegst jetzt hier, schnupperst rein und wir zeigen dir die Tür, sondern du musst halt immer mit dem Vertrag kommen und es sind halt immer dann gleich Kosten, die damit einhergehen. Gut, es ist halt so.
Eine nächste Frage, die mich interessieren würde, wäre so ein Ausblick auf die nächste Saison. Also was sind denn da die Erwartungen, die man hat? Ja klar, gewinnen, offensichtlich haben wir darüber gesprochen. Wir haben vorher schon angerissen, ja so um die 3000 Zuschauer, Mindestmaß wäre irgendwie ein Setup, was wir uns wünschen. Aber was gibt es denn da für Ziele und für Erwartungen, die du sonst noch irgendwie mitbekommen hast und die gegebenenfalls auch von außen noch an dich rangetragen werden?
Also wir haben jetzt ein ähnliches Setup wie oder letzten Saison, was die Mannschaft angeht, außer dass wir nochmal einen neuen Trainer haben. Also die Mannschaft hat sich ja schon ein bisschen verändert. Und wir haben dazu noch einen neuen Trainer. Deswegen ist auch da, würde ich einfach sagen, hey, wir müssen gucken, wie sich das entwickelt. Bin natürlich positiv gestimmt und glaube auch, dass das gut zusammenpassen kann, was wir da gemacht haben. Aber wir wollen einfach wieder nichts mit dem Abstieg zu tun haben, ja, und in die Playoffs kommen. Und eigentlich, und mir ist es auch wirklich...
Playoffs oder Pre-Playoffs?
Ja, mir ist, bin noch nicht fertig. Mir ist wirklich völlig egal, ob wir Neunter werden oder ob wir Fünfter werden. Sie juckt mich wirklich überhaupt nicht. Also ist mir scheißegal, wirklich. Einfach da reinkommen und dann schauen, wo wir hinkommen.
Okay. Was darf ich als Fan erwarten? Vielleicht abgesehen vom sportlichen Erfolg. Gibt es irgendwas Neues, was ich erwarten kann? Irgendwie?
Ja, wir versuchen uns ja immer ein Stück weit weiterzuentwickeln, was irgendwie Einlaufshow betrifft oder generell um die Steelers, Merch, alles Mögliche. Aber da gibt es jetzt nicht so das eine Ding, dass wir sagen, okay, wie letztes Jahr das mit der LED-Bande, sondern wir versuchen uns immer in kleinen Schritten überall zu verbessern. So, deswegen.
Du hast gerade das Stichwort Merch gesagt. Die letzten 2 Jahre gab es eine Partnerschaft mit einem externen Dienstleister, der sich um das komplette Merch-Thema gekümmert hat. Wir haben einfach nur die Lizenz rausgegeben. Wie sieht es dieses Jahr aus? Arbeitet man da weiter?
Ja, und es war die goldrichtige Entscheidung, das gemacht zu haben, das Thema auszusourcen. Funktioniert super. Klar, gibt immer mal wieder Themen, wo vielleicht beim einen oder anderen Kunden oder Fan das nicht so gut läuft mit der Trikotbestellung hier mal da oder dann kommt es falsch oder dauert zu lang. Aber insgesamt ist das die Entscheidung, bin ich Gott froh, dass wir die Entscheidung getroffen haben und es wirkt sich auch noch monetär ein bisschen aus. Also das war genau richtig, das so zu machen.
Gibt es neue Produkte, auf die man sich freuen kann? Weißt du schon irgendwas? Habt ihr irgendwas besprochen?
Nee, nach meinem Urlaub dann, nach dem Pfingstfan, wenn jetzt die Lizenzierung durch ist, dann haben wir ein Meeting wieder und dann, ja, die bringen ja auch dauernd neue Produkte, das kommt ja auch teilweise schleichend, aber wir werden natürlich ein paar Sachen ändern, wieder, klar.
Ihr Lieben, falls ihr Bock auf neuen Merch habt, schreibt doch mal, was ihr euch denn wünschen würdet,
cool, ja,
an office@steelers.de, denn wenn ihr genügend mit mir mitschreibt und nach einer Collegejacke schreit mit weißen, geilen Lederärmeln und in dunkelgrün, dann kriegen wir sie vielleicht.
So ist es.
Ich meine, dass der Partner das anderen Vereinen im Webshop schon drin hat. Das muss gehen, das muss gehen. Anyways, es ist schon fast jetzt so eine blöde Managementfrage, aber ich kann es mir nicht ganz verkneifen. Hast du so eine langfristigere Vision? Also ja, klar, jetzt diese Saison wieder sauber sein, nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Aber gleichzeitig hast du ja doch auch, wenn wir sprechen, so einen etwas weiteren Blick, so Generationenwechsel und so eine neue Achse aufbauen. All diese Sachen sagst du ja. Was ist der Horizont, auf den du guckst, wenn du jetzt sagst, okay, mal 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, guckst du so weit? Ist der Sport zu schnelllebig, als dass man das nicht
machen kann? Nee, das machen wir schon und ich möchte natürlich auch irgendwann den Verein wieder DEL ready haben.
Wann?
Ja, in drei Jahren wäre das schön.
Okay.
In 3 Jahren den Verein DEL ready haben, ist natürlich eine Vision, ob das funktioniert oder nicht. Das steht auf einem anderen Blatt. Es sind ganz viele Faktoren, die da mit einspielen oder nicht. Und wenn man jetzt an dem Beispiel Krefeld sieht, ist es ja auch wirklich nicht so einfach und die Bedingungen machen es auch nicht einfach. Es ist auch schon nochmal ein Ticken anders, wie das 2020 war, als wir aufgestiegen sind. Ja, die Bedingungen sind wirklich anders. Also das ist, um dann wirklich den Aufstieg auch wahrzumachen, das Geld zu hinterlegen, nachher wirklich nochmal das Geld auch zu schießen, dann was passiert, wenn man absteigt. Also es sind komplexere Überlegungen. Das reicht auch nicht nur, dass wenn du das einmal irgendwie in einer Aufsichtsratssitzung irgendwie diskutierst, sondern das muss man ein paar Mal machen und du brauchst die richtigen Leute auch dazu. Aber ja, also ich mache das auch, um erfolgreich zu sein. Ich habe keinen Bock, irgendwie ewig lang in der DL2 da rumzugucken und jedes Mal zu sagen, ja, wir spielen jetzt wieder, Hauptsache wir steigen nicht ab, sondern ich will natürlich auch attackieren und Vollgas geben und gewinnen. Aber da gehört halt mehr dazu. Ich meine, wenn wir jetzt sehen, Köln hat irgendwie 18.000 Leute jedes Mal im Stadion, in Krefeld sind 8.000 Leute, bei uns waren jetzt dieses Jahr 3.800. Da muss man natürlich auch realistisch sein und dann auch wirklich überlegen, ja, macht das dann auch wirklich Sinn? Mhm. Aber du brauchst ja ein Ziel, worauf du hinarbeitest. Ja, und sowohl die Mannschaft, sag ich mal, auf dem Eis, als auch die Mannschaft im Office gibt Gas, dass wir gewinnen und dass wir den Standard so ready wie möglich machen für die DL.
Sagen wir, der Freddy im Ticketing und das Social Media Team und das ganze Öffentlichkeitswirksamkeitsteam macht weiterhin so einen geilen Job wie bisher und wir machen über die nächsten 3 Jahre diese Schritte im Zuschauerwachstum, dass wir in 3 Jahren jede Saison, jedes Spiel zu Hause ausverkauft sind. Was dann? Dann haben wir immer noch 13.000 oder
genau.
10.000 ja Leute Problem. Weniger als Köln in der Halle. Genau. Was machen wir dann?
Ja, das
kriegen
ist das
wir eine
Problem.
Neue Halle? Nein?
I don't think so. Aber das ist ja genau das, warum es dann auch nachher so komplex ist. Weil du musst dir dann diese Fragen stellen und das, ja, und deswegen, nachher braucht man, ist das Entscheidende auch natürlich, die Zuschauer sind das eine Thema. Und das hatten wir, glaube ich, auch mal im Podcast, wie so der Etat aufgeteilt ist, ungefähr mit den 40% so. Aber das Allerentscheidendste sind die Partner, die du brauchst. Und du brauchst halt nachher einfach ein paar, die da wirklich Kohle legen. Und ich denke, wir hatten letzte Woche im Call mit der DEL, Gernot Triebke, was so die Etats da sind. Und damit du auch nicht völlig abgeschossen wirst irgendwie, brauchst du auch nicht mit 5 Millionen da hochgehen. Also mit 6 brauchst du eigentlich auch nicht ankommen, so gefühlt. Also du brauchst auf jeden Fall über 6 Millionen und das wäre jetzt fast irgendwie 100% mehr wie aktuell oder lass 75% sein. Also das Geld muss man ja auch haben und erwirtschaften, damit du auch nicht irgendwie gleich wieder Kanonenfutter bist. Und deswegen, sage ich mal, strengen wir uns auch so an in diesem Partnerschaftsthema, in diesem Partnermanagementsthema, weil ich glaube, dass das nachher das Entscheidende ist auch. Und wenn wir da gute Arbeit machen und die Steelers interessant machen für Firmen und sehen, das hat einen Mehrwert, wenn ich da als Firma investiere für meine Mitarbeiter, für B2C, für B2B, für mein Geschäft an sich, um einfach da zu sein, dann ist das auch nachher der Hebel, um zu sagen, okay, wir können es darstellen. Weil wie du sagst, wir hatten jetzt 4.300 Leute in den Playoffs. Es fehlt nicht mehr viel, dann sind wir ausverkauft und dann können wir an der Stellschraube Einnahmen, Zuschauer gar nicht mehr groß drehen. Ich meine, du siehst es ja auch in Dresden, gut, die waren jetzt dauerhaft ausverkauft, die haben natürlich ihre Preise angepasst an DEL-Niveau und waren trotzdem ausverkauft, okay, aber es sind halt dann, nachher sind es 100.000 Euro oder so, die da mehr sind. Nice, aber brauchst halt dann irgendwie doch ein paar Millionen mehr.
Wenn du jetzt sagst, Ziel ist in 3 Jahren DEL-ready zu sein, heißt es, den Etat Stück für Stück dahin hochzuschieben und zu sagen, okay, unser Ziel muss sein, dass wir jedes Jahr einen Fixum reinholen, mit dem man dauerhaft quasi Top 3 innerhalb der DEL2 spielt, weil man den Etat hat? Oder was sind da die Maßstäbe, an denen du sagst, DEL-ready?
Ich würde das gar nicht irgendwie,
halt, Mikro.
Ja, ich würde das gar nicht an die anderen Clubs irgendwie in der DL2 festmachen, sondern generell an der Situation. Und das genau so ist es. Du den Club DL ready machen heißt, natürlich auf der Partnerschaftsseite das aufzubauen, im Office aufzubauen, die Strukturen aufzubauen und auch vielleicht den einen oder anderen Gönner zu gewinnen, der vielleicht dann doch nochmal irgendwie mehr Geld gibt oder beim Darlehen hilft oder bei der Bürgschaft hilft und nachher, wenn du 1,4 Millionen Euro zur DL überweisen musst, der da hilft. Also das ist genau damit gemeint, ja.
Eine Sache muss ich jetzt ganz wichtig fragen. Das ist für mich so quasi der Abschluss für mich, das absolut Relevante. Ich habe gelesen im Internet, Arne Ubleger geht nach Krefeld. Ist das wahr?
Ich habe keine Ahnung, aber der hat einen Vertrag bei den Steelers für die neue Saison und ich hör's zum ersten Mal jetzt. Ich rufe ihn nachher mal an und frage ihn.
Ob du vielleicht einfach nur was nicht mitbekommen hast. Okay. Nein, es ist doch witzig, da gibt es teilweise, denkt man so, wow, wenn man im Internet nachschaut, so krass.
Ja, aber wir haben auch Todd Woodcroft als Trainer verpflichtet.
Ja, aber ganz ehrlich,
ich habe nie mit ihm gesprochen.
Aber er hat bei uns in der Pressekonferenz gesagt, dass er, wenn er Fan wäre, wäre er Bietigheim-Fan.
Okay.
Hat er jetzt ja wieder die Luft dazu. Achso, könnte er ja machen. Was macht das mit dir? Wenn man so ins Internet reinschaut, da sind teilweise Gerüchte und man denkt sich so, ja, ihr habt getroffen, sehr cool. Und dann sind teilweise Gerüchte da und man schaut sich an und denkt sich, wer hat sich das ausgedacht? Und wie kommt das zustande?
Also manchmal muss ich sagen, sind die Jungs beim Eisblock echt gut informiert. Nervt, Ganz ehrlich auch. Also manchmal ist es wirklich so, wo ich denke, ja, es ist schon okay, was ihr macht, aber ist einfach auch schade, den Clubs da jedes Mal so die Luft rauszunehmen. Also die machen einen Bombenjob, die waren ja auch bei uns, ja. Wir verstehen uns alle auch gut und das ist auch gut fürs Eishockey. Aber so als Club denkst du manchmal, ganz ehrlich, fuck off.
Shoutout raus an die Kollegen, ich find's mega.
Ja, also denkst du schon, okay. Und dann denkst du auch mal kurz nach, wo kommt das jetzt schon wieder her? Aber wir sind halt auch nur alle Menschen, ja, und das sind Spieleberater, Spieler, Office oder wer halt auch immer irgendwie was mitbekommt, das sind alles Menschen. Und das gehört auch dazu und ist dann auch wieder schön, dass es ja auch, macht das Ganze ja auch interessant und es gehört auch dazu, der Gossip, sage ich mal. Es ist das Business und manchmal ist es erhellend und manchmal kotzt es an, weil es einfach dann schon schade ist, wenn es dann deinen eigenen Redaktionsplan irgendwie komplett crasht oder einfach schade ist. Und manchmal versucht man auch einfach schneller zu sein wie die und zu hustlen. Aber es gehört dazu.
Was ist denn da der Gedanke bei diesen Veröffentlichungen? Weil man könnte ja auch einfach in dem Moment, wo was fertig ist oder in dem Moment, wo irgendwo was unterschrieben ist, könnte man es ja doch theoretisch rausschicken. Scheinbar gibt es da irgendwelche Rahmenbedingungen, an die man es anpasst. Wir hatten Veröffentlichungen, die haben wir bei mir im Podcast veröffentlicht, da durfte ich der Erste sein.
Habe ich ja jetzt
sein.
Auch schon, oder? Ich glaube, Maxim Hanzek hatten wir noch nicht veröffentlicht.
Korrekt.
Ja, siehst
Mega.
Du.
Wir haben teilweise andere Veröffentlichungen, da wissen wir das alle schon und dann machen wir ein Warten und Warten und Warten und Warten und dann gibt es irgendwie ein Video dazu oder so. Da gibt es ja verschiedene Geschichten und trotzdem gibt es ja dann auch nochmal Rahmenbedingungen drumherum. Wonach macht ihr das fest auf der Geschäftsstelle, was veröffentlicht wird und wann was veröffentlicht wird?
Also es gibt ein paar so organisatorische Sachen. Du musst natürlich ein Statement von dem Spieler holen, du brauchst Bilder von dem Spieler. Also das braucht ja auch alles immer irgendwie Zeit. Dann soll irgendwie der Trainer noch irgendwie ein Statement dazugeben, dann muss man sich da was überlegen. Klar, da gibt es auch ChatGPT oder was weiß ich dazu. Okay, dann muss das natürlich irgendwie in den Redaktionsplan reinpassen. Ja, wir haben ja jetzt nicht nur irgendwie warten auf Vertragsverlängerungen oder so, sondern gibt es ja verschiedene, muss man die Dauerkarte bewerben, was da drin ist. Oder dann, also gibt ja tausend Sachen, die man da berücksichtigen muss, was so eine Veröffentlichung angeht. Da muss man die lokale Presse informieren, da muss man eine Pressemitteilung dazu schreiben. Das muss ja auch jemand machen. Dann muss oft der gegnerische Verein den Spieler irgendwie erstmal noch verabschieden, so gehört sich zumindest, dass man sich untereinander abstimmt. Das kostet auch wieder Zeit und in der ganzen Zeit hat es der Eisblock dann schon wieder veröffentlicht. Ja, das ist dann genau, wo man einfach denkt, fuck off, manchmal. Und manchmal hat es natürlich auch dann so strategische Themen, wo du denkst, das wäre doch jetzt gut, wenn man das vielleicht irgendwie zu dem Thema, keine Ahnung, Dauerkarten vielleicht jetzt noch, dann ist das vielleicht eine schöne Nachricht, dass der noch ist. Oder man hat irgendwie, man will auch dem Spieler was Gutes tun. Das ist ja auch oft so, dass du nicht einfach das irgendwie dann nachts um drei machst, sondern das soll ja auch irgendwie den Spieler ein bisschen pushen und auch eine schöne Nachricht für den Spieler sein. Oder dass man ein schönes Video dazu macht, ne? Der Breibo hat ein super, mega emotionales Video gemacht letztes Jahr. Ja, aber das muss man auch planen und überlegen und deswegen dauert es halt manchmal ein bisschen länger auch. Ja, und geht einfach nicht auch jetzt sofort.
Wann war Dugis Unterschrift klar?
Februar.
Aber Dugi hat man dann einfach später veröffentlicht, weil man gesagt hat, nach dem Saisonabschluss direkt um die Dauerkarten zu boosten?
Nee,
oder?
Wir wollten es einfach auch nicht in den Playoffs machen.
Warum?
Weil wir gesagt haben, die Playoffs sind die Playoffs und die Jungs sollen sich auch auf die Playoffs konzentrieren.
Ja.
Ja, Playoffs ist Fokus Playoffs und nichts anderes. Da zählt das Gewinnen. Und es ist scheißegal, ob Dugi verlängert hat oder Lieschen Müller von der Straße. Nee, Playoffs ist Playoffs und voller Fokus da drauf.
Okay, also wir wissen, Sachen werden veröffentlicht, wenn sie halt veröffentlicht werden. Es gibt irgendwie Fokuszeiten, da ist der Fokus auf was anderem drauf, dann veröffentlicht man es. Manchmal rennt man irgendwie andere Medien hinterher.
Ja.
Alright, dann würde ich sagen, ziehen wir es nicht künstlich in die Länge. Ihr Lieben da draußen, es ist Sommer. Also heute ist kalt, aber theoretisch ist Sommer und da ist immer so ein bisschen langweiliger, bisschen weniger los. Wir machen nicht so viele Folgen in der nächsten Zeit. Das wird sich also noch ein bisschen ziehen. Wir haben euch gehört. Wir wissen, ihr möchtet haben eine englische Folge. Ihr möchtet haben eine Folge mit den Spielerfrauen. Haben wir beides drin. Die Spielerfrauen-Folge war letzte Saison schon geplant, musste dann kurzfristig noch ein bisschen verschoben und abgesagt werden. Aber das haben wir gehört. Da sind wir dran. Da sind wir auch jetzt schon ein bisschen am am Gucken, wen wir wann haben werden in der nächsten Saison. Und dann sprechen wir da auch mit ein paar der Damen. Das ist eine Sache, die angegeben ist. Das wird vermutlich sogar eine Videofolge sein. Das werden wir dann aber noch genauer herausfinden. Da sind ein bisschen Rahmenbedingungen da, die wir noch gucken müssen. Außerdem, spannend, habt ihr gesagt, wäre eine englischsprachige Folge. Auch das haben wir gesagt, machen wir. Wir haben beschlossen, es wird vermutlich dann eine Doppelfolge werden, dass wir da an dem Tag dann entweder zwei Folgen raushauen und die dann ein bisschen kürzer machen. Eine englische, eine deutsche. Aber das sehen wir, da kommen wir hin. Mich würde interessieren, dürft ihr gerne in die Kommentare bei Spotify reinschreiben, was interessiert euch über den Sommer noch? Eine Sponsorenfolge haben wir uns noch überlegt, dass wir da was machen. Da sind wir auch noch ein bisschen am Sprechen. Ich habe gerade Zeit, ich kann gerade lesen. Lasst mich wissen, was euch irgendwie umtreibt, worauf ihr noch irgendwie Bock hättet. Wir lesen die Kommentare, wir nehmen es wahr, wir hören es und wir wollen drauf maximal eingehen. Gregor, hast du noch einen letzten Wunsch?
Ich freue mich jetzt auf die Happy Tones, die gleich kommen und sag danke.
Da sind sie, da sind sie. Gregor, vielen, vielen Dank dir dafür, dass du dir Zeit genommen hast, an einem Feiertag abends kurz vor neun noch hier bei mir zu sitzen im Studio. Ihr da draußen, auch euch, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke für immer wieder einschalten. Danke für die vielen Kommentare, für die Gefällt-mir-Buttons, die ihr drückt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude jetzt über den Sommer, wenn es ein bisschen weniger Eishockey gibt. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund, lasst krachen. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Ciao.